Wer von Ihnen kennt das? Ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist. Ist ein Lied. Wer kennt's? Ah, ein paar. Ah, die Radiohörer. Es ist, glaube ich, nicht mehr ganz oft im Radio. Von wem ist es? Ihr wisst es, oder? Weißt du es, Jan? Vincent Weiss singt es. Ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist. Und wenn es am schönsten ist, dann sing es wieder und wieder. Ein Lied, das im Radio... Ich finde ein ganz tolles Lied, weil es auch erzählt, was Musik ausdrückt, und er erzählt davon einem Menschen, der sagt, immer wenn ich dir begegne, müsste da eigentlich Musik sein, weil die können am besten ausdrücken, was ich so erlebe, wenn ich dir begegne. Ist eigentlich ein Lied, das man auch zu Gott singen könnte. Ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist. Ganz ähnlich wie unser Psalm, den wir vorher gebetet haben, gell? Das Meer braust, das ist auch wie Musik, die dich lobt. Ja, deshalb ist Musik schön. Wenn man Musik hört, dann hört man hin. Wenn man durch die stille Musik hört, dann hört man hin, wo das denn herkommt. Wenn man jemanden singen hört, dann hört man hin, was der denn da wohl singt. Vielleicht erkennt man ja, ob es ein fröhliches oder trauriges Lied ist. Aber manchmal denkt man vielleicht auch, ey, da müsste mal überhaupt keine Musik sein. Musik ist ja schön, aber zu mancher Zeit sind Sie schon mal aufgewacht und haben auf den Wecker geschaut. 0 Uhr und von draußen dröhnt Musik in Ihr Schlafzimmer. Ist Ihnen schon mal so gegangen? Ich kann Ihnen wahrscheinlich auch sagen, wann. Am Maifestwochenende wahrscheinlich. Oder die Meidelstädter wahrscheinlich beim Kickfest im August. Also mindestens da geht es einem ja vielleicht so, vielleicht auch mal sonst. Ey, da müsste jetzt aber überhaupt mal keine Musik sein. Ich will doch schlafen mitten in der Nacht. Genau so erleben die Männer das auch in unserer Geschichte, die heute Predigttext ist. Es ist Mitternacht und sie sind noch wach, weil da Musik ist. Da ist Musik, wo normalerweise keine Musik herkommen kann. Ey, wie kann da eigentlich Musik sein, fragen sie sich. Eigentlich kann da keine Musik sein. Ausgerechnet aus der Zelle, wo die Neuen sitzen, hört man Lieder. Man hat die beiden auf die harte Tour spüren lassen, dass sie Gefangene sind. Man hat sie den ganzen Tag geschlagen, bis sie geblutet haben. Sie haben Striemen auf den Rücken. Man hat sie gefesselt in der sichersten Zelle. Man hat sie sogar in der Zelle noch in einen Block eingeschlossen. Die sind eigentlich fertig. Wie kann denn da Musik sein? Also klar, Sie kennen das, manchmal kommt ein leises Wimmern aus einer Zelle, wenn jemand die Schmerzen nicht mehr ausgehalten hat. Aber das ist anders, was Sie da hören. Das ist kein Wimmern, das sind richtige Lieder. Das sind sogar fröhliche Lieder, die Sie da hören. Und dann wird plötzlich aus den Wimmern ein Wummern. Dann wird es sogar laut. Es ist wie, wenn einer den Bass so richtig aufdreht. Es vibriert, es bröckelt, es rockt im Gefängnis. Das ist unsere Geschichte. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt die Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, »Tu dir nichts an, wir sind alle hier.« Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, »Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?« Sie erwiderten, »Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus.« Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus. Und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Liebe Gemeinde, am Sonntag Kantate, singt heißt der heutige Sonntag, und dann haben wir so eine Geschichte, über die wir uns Gedanken machen dürfen. Da singen zwei tatsächlich, Paulus und Silas, und das, was sie da singen, ist außergewöhnlich. Denn sie singen an einem Ort, wo das unüblich ist. Sie singen zu einer ungewöhnlichen Zeit und sie singen in einem völlig unoptimalen Zustand, aber sie singen unverdrossen. Und sie singen nicht irgendwas, sie singen Loblieder. Ich will mit Ihnen heute Morgen eigentlich nur diesen einen Vers angucken, wo es darum geht. Und da sage ich zwei Sachen dazu, die können Sie sich dann für Ihr Singen oder für Ihre Gedanken mitnehmen. Paulus und Silas, die sind ganz sicher in dieser Situation nicht in Feierlaune. Eigentlich wären Klagelieder passender gewesen. Oder vielleicht irgendwelche Durchhaltesongs, die ihnen Kraft geben, dass sie die schwere Zeit durchstehen. Aber die beiden singen zu Gott Loblieder. Das ist eigentlich schon erstaunlich in dieser Geschichte. Und es zeigt uns ein bisschen was drüber, was Lobpreis sein kann. Die beiden machen nämlich ihr Loblied nicht davon abhängig, wie es ihnen selber geht. Obwohl sie gefangen sind und obwohl sie Schmerzen haben und obwohl eigentlich alles sowieso aussichtslos erscheint, die beiden sind ja auf einer Mission, sie sind auf einer Reise, sie haben viel vor und jetzt sitzen sie da im Gefängnis. Obwohl die Situation eigentlich überhaupt nicht passt, singen sie Loblieder. Und das tun sie deshalb, weil es ihnen um mehr geht als um ihre Situation. Das ist das, was das Lob unterscheidet vom Dank und von der Klage. Wenn wir danken oder wenn wir Danklieder singen, dann nehmen wir das in den Blick, was Gott uns Gutes getan hat, was uns geschenkt ist, und dafür danken wir dann. Wenn wir klagen, dann bringen wir damit das zum Ausdruck, was uns bedrückt, was uns Sorgen macht, was uns ratlos macht. Beides, Dank und Klage, kommt aus der eigenen Situation. Das kommt daher, wenn wir auf uns selber sehen, wenn wir auf uns hören, wie es uns geht, daraus kommt dann der Dank oder eben die Klage. Beim Lob ist das was anderes. Das Lob, das schaut auf Gott. Im Loben geht es ganz um ihn. Das ist der Unterschied zum Danken. Vielleicht haben Sie auch schon mal die Erfahrung gemacht in Ihrem Leben, dass Sie gemerkt haben, irgendwie ist mir gerade nicht nach Loblieder singen zumute. Vielleicht sind Sie auch schon mal in den Gottesdienst gekommen und dann hat man da ein Loblied singen müssen. Du meine Seele singe zum Beispiel und Sie merken, irgendwie passt es gerade nicht zu dem, wie ich mich fühle. Vom Gefühl her passt es irgendwie nicht, Gott zu loben, wenn es mir selber schlecht geht. Oder vielleicht haben Sie auch sogar schon mal gesagt, ich kann gerade gar keine Loblieder singen. Jetzt, wo ich so Schweres tragen muss oder wo mir Gott eben manches auch nicht erspart hat und nicht abgenommen hat, vielleicht haben Sie sogar schon mal im Gottesdienst bei Lobliedern ganz bewusst nicht mitgesungen. Einfach geschwiegen, während die anderen gesungen haben. Das kann man machen und es ist auch ehrlich, wenn man das macht. Aber zu dieser Ehrlichkeit gehört dann auch ein zweites dazu, nämlich, dass der Blick vor allem bei einem selber war in der Situation. Dass die eigene Situation, das, wie es einem selber geht und vor allem das eigene Gefühl, darüber entscheidet, ob Gott gelobt werden kann oder nicht. Das ist die Seite der Ehrlichkeit, die man dann auch in den Blick nehmen muss. Dann hängt es letztlich an dem, wie ich mich selber fühle oder wie ich mich selber sehe. Ich bin ein klein bisschen vorsichtig geworden, dort, wo Lobpreis so verstanden wird als Ausdruck dafür, wie es mir selber geht. Also es ist klar, wenn es mir gut geht und wenn alles in mir sprudelt und wenn ich jubeln will, dann muss es irgendwo raus und dann fließt es auch in Lobpreislieder und dann ist es natürlich völlig passend. Dann kann man nicht anders als danken und Gott loben für das Schöne, dass er so gütig ist, dass er gnädig ist, dass er uns viel Gutes schenkt, gar keine Frage. Aber wie ist es eigentlich, wenn es mir nicht gut geht? Heißt es dann automatisch, dass der Lobpreis verstummen muss, weil es mir nicht gut geht? Also wenn der Lobpreis vor allem meinen eigenen Gefühlszustand im Blick hat, dann müsste das eigentlich so sein. Dann müsste das Lob abbrechen, weil dann geht es nimmer. Und ich befürchte ein bisschen, dass wir Lobpreis heutzutage immer mehr so verstehen, dass wir das als Ausdruck von unserer eigenen Gefühlslage verstehen. Dass auch da Individualismus ein bisschen in unser Verständnis reinkommt. So wie es uns geht, dem Ausdruck zu geben, das ist Lobpreis. Ich bin da vorsichtig geworden, ehrlich gesagt. Es gibt in unseren christlichen Gemeinden, seit die Lobpreiskultur aufgekommen ist, und die kommt ja in der ganzen Welt, ist die ja jetzt groß geworden, man singt immer mehr Lobpreislieder, da gibt es auch die Diskussion um die Schwachpunkte von dieser Lobpreiskultur und auch von den Worship-Liedern. Da heißt es dann oft von den Kritikern, dass die Lieder ja alle nur so fröhlich tun. Da klingt immer alles irgendwie gut, aber das Schwere im Leben wird irgendwie ausgeblendet. Manchmal wird sogar unterstellt, dass der Glaube dann zu einem sogenannten Wohlfühlglauben verkommt. Der funktioniert, solange alles gut ist, oder solange man sich vielleicht schönredet, dass alles gut ist, aber wenn es dann mal wirklich schwer wird im Leben, dann scheitert dieser Glaube. So wird da argumentiert. Diese Diskussion haben wir immer wieder, auch bei uns im Bezirk, im Jugendwerk, gerade ganz aktuell. Und einerseits stimmt diese Beobachtung natürlich. In diesen Lobpreisliedern geht es echt wirklich um viel Positives. Da klingt viel harmonisch, manches auch ein bisschen seicht. Da hört man aber auf gar keinen Fall oder ganz selten Klage Und schon gar keine Anklage gegen Gott, wie man es in manchen Psalmen findet oder in manchen Liedern aus dem Mittelalter, die wir im Gesangbuch haben. Das ist schon anders, die Texte, das ist so. Aber dann höre ich auf der anderen Seite Paulus und Silas im Gefängnis, die in der Todesnot eben nicht Klaglieder singen, sondern Loblieder. Gerade die beiden zeigen uns doch, dass es auch in schweren Situationen möglich sein muss, Gott zu loben. Das geht dann, wenn wir im Loben auf Gott schauen, mehr als auf uns. Und ich glaube, dass wir das brauchen, dass es darum geht im Lobpreis, dass wir deshalb auch Lobpreis brauchen in unserer Zeit. Nicht um unseren Gefühlen Ausdruck zu geben, sondern um wirklich auf Gott zu schauen, um auch mal von uns selber wegzuschauen, von dem, wie es uns geht. Dazu kann Lobpreis wichtig sein. Natürlich sollen die Lieder über Gott in so einer Situation nicht so tun, als wäre alles gut. Das wäre einfach schlichtweg gelogen, da wird man sich selber anlügen. Aber ich bin schon der Meinung, dass man auch in der Not oder auch in schweren Zeiten auf Gott sehen kann und dass man ihn trotzdem loben kann. Man kann ihn loben dafür, wie er ist oder dass er trotzdem noch da ist. Vielleicht ist gerade in so einer Situation das Loblied ganz besonders wichtig. Da kann man nämlich schauen auf den, den man vielleicht auch in so einer Situation besonders braucht oder den man sich wünscht. Dann sind auf einmal Bilder in den Liedern wichtig, die Gott als Zufluchtsort beschreiben zum Beispiel oder als sichere Burg. Dann ist es wichtig, dass man Gott als Befreier zusingen kann. Oder wie wir es gerade gemacht haben, auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du da. Das ist Lobpreis, wenn man das sagen kann. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, es hängt gar nicht an meinem Gefühl. Du bist da, das ist das, warum man dich loben kann, auch im Schweren. Oder wir werden nachher singen, du bist der, der aus der Tiefe mich holt. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich rede. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. Man kann Loblieder singen, auch in schwierigen Situationen, wenn man auf Gott schaut. Und vielleicht helfen sie uns sogar dabei, dass man in der Situation auf Gott schaut. Deshalb finde ich, liebe Gemeinde, Loblieder wichtig für unser Singen im Alltag. Und eben nicht nur, wenn alles gut ist. Es wird unter anderem auch von Dietrich Bonhoeffer erzählt. Der hat auch Loblieder gesungen, als ihm nicht gut ging, als er im Gefängnis saß damals. Und als er nicht mehr rausgekommen ist aus dem Gefängnis, hat er Loblieder gesungen und sich mit Bibelversen beschäftigt. Er hat sie auswendig gekonnt. Das war damals wichtig für ihn, weil da gab es kein Gesangbuch im Gefängnis. Und deshalb vielleicht auch einfach ein Ratschlag, lernen Sie Loblieder auswendig oder auch Psalmen auswendig, weil die können nämlich ganz wertvoll werden in eben diesen Situationen. Das müssen nicht nur alte Lieder sein, die man auswendig lernt, gell? Und auch nicht nur alte Psalmen aus der Bibel. Man kann auch gern moderne Lieder auswendig lernen. Die werden wertvoll, wenn man sie parat hat. Wenn man nachts aufwacht und allein ist und wenn man vielleicht Angst hat oder Sorge einen nicht schlafen lässt, dann können Loblieder wie eine Rettung für einen werden. Man wäre nicht der Erste, dem das Lob Gottes in so einer Situation vielleicht sogar das Leben gerettet hat, auf jeden Fall geholfen hat. Oder wenn man im Krankenhaus liegt und immer die gleiche weiße Decke anschaut, dann kann es nochmal viel intensiver wirken, wenn man dann Du meine Seele singen kann. Oder Praise You in the Storm. Oder eben, auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du da. Oder wenn man im Pflegeheim ist und allein zu Hause, dann Psalm 23 beten zu können. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von dir kommt mir Hilfe. Oder irgendeinen anderen Lobpsalm parat zu haben. Das kann in der Situation ganz richtig und wertvoll sein. Und ich meine nicht, dass Lobpreis in so einer Lage wichtig ist, weil er die Situation verbessert. Das stimmt nämlich gar nicht unbedingt. Lobpreis macht nämlich nicht unbedingt alles besser. In Philippi im Gefängnis, da löst nicht der Lobpreis von Paulus und von Silas das Erdbeben aus. Und ich bin sicher, dass die beiden auch nicht deshalb singen, weil sie sagen, wir singen jetzt so laut, dass wir hier befreit werden. So nach dem Motto, das, was die Posaunen vor Jericho hinbekommen haben, das müssen unsere beiden Männerstimmen doch auch schaffen. Ja? Das glaube ich nicht. Paulus und Silas, die singen vermutlich nicht mal, dass sie sich danach besser fühlen. Sondern sie singen, weil sie Gott sagen wollen, was sie über ihn denken. Oder was sie von ihm brauchen. Mir ist es wichtig, dass wir Lobpreis nicht dazu hernehmen, dass Lobpreis was bewirken muss oder was verändern muss, was auslösen muss. Ich bin sicher, dass Gott was tun kann, dass Gott Veränderung schaffen kann. Und er tut es auch oft, aber dann ist er das, der das bewirkt und nicht unser Lobpreis. Bitte machen wir aus unserem Lobpreis keinen Versuch, Gott oder uns selber zu hypnotisieren oder irgendwie zum Handeln anzutreiben. Wir dürfen Lobpreis nicht verzwecken. Wenn ich manchmal heute höre, dass Leute sagen, Lobpreis muss mir was bringen. Also zum Beispiel, ein Lobpreis muss mich vorbereiten auf den Gottesdienst oder muss mich öffnen für Gott oder muss mich berühren oder wie auch immer. Lobpreis muss was tun, dass er gut ist. Dann denke ich mir immer, nee, das muss Lobpreis nicht. Es ist schön, wenn er das tut, wenn es die Wirkung ist. Aber wenn der Lobpreis was bewirken muss, um guter Lobpreis zu sein, dann ist es nicht mehr wirklich Lob Gottes. Dann ist es eher eine Methode oder eine therapeutische Maßnahme und wenn das nicht wirkt, dann ist es irgendwie auch nichts wert. Lobpreis ist aber der Blick auf Gott, unabhängig davon, was Gott dann macht. Selbst dann, wenn die Lage davor nicht besser ist wie vorher. Auch wenn ich nicht in eine positivere oder eine heiligere Stimmung komme. Paulus und Silas haben das so erlebt erstmal. Erstmal ist nichts besser geworden. Beim David damals, die Geschichte haben wir ja gerade auch gehört, da war es wirklich so. David hat gespielt, um den Saul zu beruhigen. Das war eigentlich Therapie, kann man sagen. Es war nicht unbedingt Lobpreis, wenn er nur deshalb gespielt hat. Allerdings könnte es natürlich auch sein, dass David diese Lieder gesungen hat und Gott gelobt hat, unabhängig davon, ob es dann dem Saul besser geht, dann wäre es Lobpreis gewesen. Merkt ihr den feinen Unterschied, den ich da mache? Das ist mir wichtig. Jetzt zeige ich euch einen Filmausschnitt. Dürft mal hingucken. Den konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Wir brauchen einen Ton. Genau. Blues Brothers. Die treten nämlich auf in einem Gefängnis und achtet mal drauf, was die anderen Gefangenen machen. Also ich konnte es mir nicht verkneifen. Bei Musik im Gefängnis ist es einfach eine Szene, die mir da eingefallen ist und die ich einfach mordsgut finde. Es ist nicht Lobpreis im Gefängnis, aber es ist Musik im Gefängnis und es bewirkt was in diesem Gefängnis. Am Anfang sitzen die ganzen Gefangenen da, so ein bisschen gelangweilt mit ihren Becher und ihren Teller und am Schluss ist die ganze Bude in Stimmung. Bei unserem Predigtext ist es nicht ganz so, aber fast. Dieser eine Vers. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit ihren Liedern. In Vers 25, da kommt nämlich noch was Schönes nach, nämlich die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Das finde ich einen coolen Satz. Durch die Wände hören die anderen Gefangenen das Mitternachtsduett da singen. Sie hören Lieder über Gott, sie hören die Gebete der Hoffnung, sie hören Lieder von dem, der auch im Knast noch Hoffnung geben kann. Was das auslöst in den einzelnen Zuhörern in ihren Zellen, das erzählt uns die Geschichte nicht. Wir können es nur erahnen. Vielleicht nicht ganz so extrem wie da, aber es hat was ausgelöst und das erzählt uns die Geschichte dann eben doch. Nämlich als die Mauern zerbrechen, weil das Erdbeben kommt, da fallen nämlich die Fesseln von allen Häftlingen ab und alle Türen gehen auf. Nicht nur bei Paulus und Silas, sondern alle. Und dann geht keiner. Alle bleiben sie da in ihren Zellen. Das ist eigentlich ein Wunder in dieser Geschichte. Ich weiß nicht genau, ob Paulus sie aufgefordert hat zu bleiben oder ob sie von selber gesagt haben, wir bleiben in diesem Gefängnis. Aber eigentlich ist es doch verrückt. Da sitzen Gefangene, Gequälte, Beschuldigte und auf einmal haben sie die Möglichkeit zur Flucht mitten in der Nacht und sie bleiben da und nutzen diesen Weg in die Freiheit nicht. Das muss man sich mal klar machen. Obwohl sie eigentlich hätten frei sein können, bleibt am nächsten Morgen kein einziger der Gefangenen frei. Auch Paulus und Silas nicht. Paulus und Silas werden danach freigesprochen von dem Rat der Stadt und die wollen auch, dass sie möglichst bald gehen, weil sie unrechtmäßig gefangen geworden sind. Aber nicht in dieser Nacht sind sie nicht frei, sie gehen nicht. Da schickt Gott extra ein Erdbeben, da lässt er die ganzen Mauern einfallen und die Gefangenen rennen gar nicht in die Freiheit, die da direkt vor ihrer Nase liegt. Das ist doch verrückt. Warum machen die das nicht? Ich habe eine Vermutung. Meine Vermutung ist, weil sie in dieser Nacht entdecken, dass es noch eine ganz andere Freiheit gibt. Einer wird nämlich wirklich frei in dieser Nacht. Der Gefängniswärter und mit ihm seine Familie und seine Diener im Haus, die werden wirklich frei. Die werden befreit. Die eigentlich vorher schon dachten, dass sie frei waren. Die Gefangenen verzichten auf die Flucht und sie erleben von den beiden nächtlichen Sängern, wo man wirkliche Freiheit findet, nämlich im Glauben an Gott. Ich kann es mir nicht anders denken, warum die so stark geblieben sind. Frei in diesem Sinne sind wir nicht, wenn wir unsere Mauern in unserem Leben hinter uns lassen. Wenn das Schwere vorbei ist und vielleicht das ungute Gefühl ein Ende hat oder sich verflogen hat. Wenn die Trauer vorbei ist, nicht dann sind wir frei, sondern frei sind wir dann, wenn wir Gott in unser Leben lassen. Dann sind wir auch schon in den Mauern frei. Ich finde es eigentlich das Schöne an dieser Geschichte und ich wünsche mir das für unseren Lobpreis auch, dass unser Lobpreis, wenn wir Loblieder singen, dass das deutlich macht, dass bei Gott die wahre Freiheit zu finden ist. Ich wünsche mir auch, dass wir Lobpreislieder singen, nicht nur jeder in sich selber versunken oder dass sich jeder nachher selber besser fühlt, sondern ich wünsche mir, dass die Lobpreislieder über uns hinausgehen. Ich wünsche mir eigentlich auch, dass die Lobpreislieder eine Sprache haben, die man nicht nur innerhalb von der Gemeinde versteht, die man auch nicht nur mit einer Bibelschule oder mit einem Theologiestudium verstehen kann oder wenn man besonders fromm aufgewachsen ist. Ist ja bei manchen Liedern tatsächlich so, dass es fast schon ist wie bei der Zungenrede, da braucht man jemanden, der sie einem übersetzt. Finde ich manchmal ein bisschen schade, wenn ich mir überlege, dass es doch auch über unsere Mauern hinauswirken soll. Eigentlich wünsche ich mir, dass es mehr Lobpreislieder gibt mit ganz normalen weltlichen Worten, die das ausdrücken, was man empfindet. Ich wünsche mir, dass Lobpreis Gott die Möglichkeit gibt, dass er gar nicht mal zuerst zu uns oder auch vor allem zu uns wirkt, sondern dass er über unsere Gottesbeziehung hinaus in anderen was bewirken kann. Und für unsere Gemeinde wünsche ich mir, dass da, wo wir Lobpreislieder singen, dass uns das nicht trennt, sondern dass uns das zusammenbringt. So wie es ein bisschen in dem Film eben ist. Die sind alle eine große Gemeinschaft, wenn sie nachher da miteinander singen und tanzen. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass bei uns gerade die Musik in den Gottesdiensten das ist, was oft als trennend erlebt wird. Ja, da gibt es natürlich die einen, denen gefällt das eine besser und die anderen, denen gefällt das andere besser. Den einen sind manche Lieder zu alt, den anderen zu neu oder zu englisch. Zu abgesungen, was auch immer. Es gibt verschiedene Gewohnheiten, Geschmäcker und manchmal finde ich es schade, dass Musik ausgerechnet das ist, was uns trennt. Das wäre ja so, wie wenn damals in Philippi jeder in seiner Zelle ein Lied angestimmt hat, ein möglichst anderes, dass man den aus der Nachbarzelle nicht mehr hört. Das soll doch Lobpreis nicht sein. Wir sind beim Lobpreis eine große Gemeinschaft, die gemeinsam auf Gott schaut. Und ich wünsche uns, dass wir das auch spüren, wenn wir Lobpreislieder singen. Dass wir eben zu dem singen, der über uns allen steht, der uns alle zur Gemeinschaft erst macht. Um ihn geht es nämlich im Lobpreis. Um den Vater, um Jesus und um den Heiligen Geist, um ihn allein. Ey, da müsste Musik sein, überall wo er ist. Und wenn es am schönsten ist, dann singen wir es wieder und wieder. Amen.